You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Hallo und herzlich willkommen bei dem ersten Podcast des YouTube-Kanals IT Asset Management and More. Der Podcast dient im Wesentlichen dazu, das, was auf dem YouTube-Kanal an Themen, an Methoden, an Konzepten vorgestellt wird, so ein bisschen mit einer praktischen Note zu würzen und doch den ein oder anderen Erfahrungsbericht dann zu teilen. Jetzt aktuell habe ich drei Videos produziert zum Thema IT Security Frameworks. Und natürlich könnte man jetzt noch sicherlich ganz viel erzählen. Es gibt ja auch wirklich mehr als nur die zwei vertieften, also NIST Cyber Security und GDPR. Und dann natürlich hat man dann noch mehr Methodik und noch mehr Konzept. Meine Erfahrung zeigt natürlich, dass es wichtig ist, einerseits solche Frameworks zu haben, weil sie dienen ganz klar als Orientierungspunkt, geben auch denjenigen, die es implementieren, halt immer auch eine klare Richtschnur, was noch zu tun ist, wo jetzt noch vielleicht Elemente fehlen. Sie dienen im Einzelnen auch der Begründung gegenüber dem Management, warum man Geld braucht für das ein oder andere Thema. Sie ermöglichen letztendlich auch innerhalb der Organisation einen Vergleich. Also es wird ja gegebenenfalls in Phasen ausgerollt. Ja. In dem einen Land fängt man an und in dem anderen hört man auf. Und man kann auf dem Weg immer noch mal schauen, wo ist man jetzt grundsätzlich. Ja. Also das ist das Thema Orientierungspunkt und Richtschnur. Man ist damit vergleichbar, ganz klar, auch mit anderen Unternehmen am Markt. Und natürlich, das habe ich versucht ja auch an dem einen oder anderen Beispiel schon aufzuzeigen in den Videos, hilft es auch gegenüber Kunden zu signalisieren, dass man sich um das Thema kümmert, dass man interessiert daran ist, natürlich die eigene IT so sicher wie möglich zu machen. Und wenn man eben selber IT-Dienstleister ist, dann die IT-Services für Kunden so umzusetzen, dass auch für die Kunden die Nutzung dieser Services mit der größtmöglichen Sicherheit einhergeht. So weit, so gut. Ja. Und das ist jetzt sozusagen der Marketing-Teil. Und insofern ist natürlich jetzt da erstmal durchaus viel Positives. Auf der anderen Seite, und jetzt kommen so ein paar, nenne ich mal, Anekdoten aus den letzten Monaten, wo ich selber dann für Unternehmen dann auch mithelfen durfte, solche Frameworks entweder so, nennen wir es mal, zusammenzustellen oder dann eben tatsächlich auch bei der Implementierung mitzuhelfen. Ich glaube, bevor man sich entscheidet, welches Framework es sein sollte, sind ein paar Dinge wichtig. Und wenn die fehlen, kann das Ganze leider dann auch zu einem Ergebnis führen, aber es ist vielleicht nicht das unbedingt ursprünglich gewünschte und geplante. Zunächst braucht es eine ganz klare IT-Security-Strategie. Jetzt könnte ich natürlich jetzt noch weiter ausholen und sagen, ja, die basiert letztendlich auf der grundsätzlichen IT-Strategie und die basiert wiederum auf der Unternehmensstrategie. Soweit will ich gar nicht gehen. Aber es braucht eine klare IT-Security-Strategie. Und das fängt ja schon damit an, dass man sich darüber klar wird, was sind eigentlich die schützenswerten Elemente innerhalb der IT-Infrastruktur. Also wo muss man ein gewisses Augenmerk drauflegen, weil es wenn es dann irgendwo tatsächlich ein Problem in diesen Bereichen gibt, eben zu einem faktischen Stillstand kommt oder gegebenenfalls kritische Daten verloren gehen. Na, also was sind eben diese Kronjuwelen, die Crown Jewels? Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt innerhalb der IT-Strategie. Aber bis hin zu der Frage, wie sicher soll dann eigentlich die eigene IT sein? Ich meine, man kann sich natürlich komplett einigeln und lässt keinen mehr auf sein Netzwerk drauf zugreifen, unterbindet faktisch jeden Datenaustausch. Das ist natürlich sicherlich ein Ansatz, aber in der heutigen Zeit, wo alle möglichen Prozesse in irgendeiner Form miteinander vernetzt sind, man sich mit seinen Lieferanten und Kunden immer stärker digital vernetzt und Daten austauscht, ist der Ansatz noch nicht wirklich unbedingt zielführend. Heißt also, es braucht ein ausgewogenes Sicherheitsniveau. Ja? Und das gilt es eben in dieser Strategie auch festzulegen. Also nochmal, ich habe auf der einen Seite dann letztendlich ein Wissen darum, wo ich eben besonders schützenswerte Bereiche und Elemente, Systeme habe. Ich weiß auch, welches Schutzniveau dann für diese Bereiche wirken soll und erreicht werden soll. Und zu guter Letzt, und das ist dann eigentlich noch der dritte Teil in der IT-Security-Strategie nach meinem Dafürhalten, ist die grundsätzliche Frage nach dem Operating Model, also nach dem Betriebsmodell. Wie soll letztendlich IT-Security umgesetzt werden? Wie viel von diesen Dingen traut man sich selber zu? Und an welchen Stellen braucht man eben auch externe Unterstützung? Und jetzt könnte ich natürlich noch als so eine Art weitere Ebene dann darüber nachdenken als Unternehmen, wie sieht dann meine grundsätzliche IT-Security-Governance aus? Ja, also wenn ich dann am Ende ungefähr weiß, also das und das kann ich selber tun, um das gewünschte Schutzniveau für meine verschiedenen IT-Infrastrukturbereiche und Systeme zu realisieren, da muss ich mir natürlich dann zumindest für das, was eben in der Eigenverantwortung liegt, überlegen, wer soll das dann konkret tun? Also ich brauche sowas wie eine Governance, ich brauche Rollen und Verantwortlichkeiten, ich brauche ein sehr klares Verständnis dafür, wer etwas tut. Ne? Also das, was zu tun ist, das ist ja letztendlich durch das Betriebsmodell, also durch das Operating Model vorgegeben. Das ist jetzt nicht statisch, das kann sich auch regelmäßig verändern aufgrund sich einer verändernden Bedrohungslage. Ein Dienstleister fällt weg, es gibt eine Reorganisation, das Unternehmen will neue Dienste und Services und Produkte anbieten. Naja, dann ergibt sich konsequenterweise auch in dem Bereich eine Veränderung. Aber so grundsätzlich sollte klar sein, wer etwas tut. Und mit dem verbunden kommt dann, also so was würde ich sagen, eine Art Aufbauorganisation, ja, dann eben die Ablauforganisation, die Prozesse. Wie ist etwas zu tun? Und all diese Dinge müssen natürlich auch so definiert werden, damit am Ende für alle Beteiligten letztendlich, ja, ich sage jetzt mal, das Ergebnis eines Prozesses zumindest klar ist, vielleicht auch sogar die Herangehensweise, die dahinterliegende Methodik, die zu verwendenden Vorlagen, Templates, Workflows, Systeme, Tools, und jetzt kommen wir schon wieder dann eben in Richtung Software. All das müsste man eben in irgendeiner Form definieren. Und nochmal, die IT-Security-Strategie bildet eben das Dach darüber. Und meine Erfahrung jetzt, und das war jetzt eigentlich fast schon so, nennen wir es mal, lehrbuchhaft, einfach mal runter gebetet, was da normalerweise sich in irgendwelchen Konzepten wiederfinden würde, ist natürlich die Praxis in der Regel dann doch etwas anders. Also meine Erfahrung zeigt ganz deutlich, wenige Unternehmen haben eine so ganz klare IT-Security-Strategie. Und das fängt schon eben mit diesen Punkten an, dass viele Unternehmen gar nicht wissen, welche Systeme sie im Einzelnen haben, wo die sich befinden, wer die verantwortet, wer darauf Zugriff hat. Ja, also welches Unternehmen hat wirklich eine gut meine ich in dem Zusammenhang verbunden mit so Adjektiven wie vollständig, aktuell, fehlerfrei, eine Configuration Management Database, wo dann, sag mal, diese ganzen Configuration Items, also Systeme, mit ihren ganzen Parametern entsprechend dokumentiert sind und hoffentlich vielleicht noch ein Asset-Management-System, wo dann letztendlich eben auch noch weiterführende Informationen mit dokumentiert werden und gegebenenfalls natürlich dann auch noch andere Systeme, Enterprise Architektur Management Tool, wo unter anderem dann auch Beziehungen zwischen den einzelnen Infrastrukturelementen, zwischen den IT-Systemen und Prozessen, zwischen Systemen, Usern, Daten, am Ende die Bezüge dokumentiert sind. Also letztendlich eine Datenbasis, wo man auch sagen könnte, jo, wenn jetzt wirklich was schief geht, ich könnte dann also sehr, sehr schnell herausfinden, wo am Ende das Problem sich gezeigt hat und wer dann dafür verantwortlich ist, wen ich hinzuziehen müsste, um das Problem zu beseitigen. Also ja, bis hin eben am Ende zum Aufbau von einem Incident Response Team, ja, damit ich dann eben auch wirklich alle relevanten Beteiligten dabei habe, vom Administrator bis hin zum Business Process oder Application Owner und so weiter und so weiter. Also welches Unternehmen hat so eine Datenbasis und hält diese Datenbasis dann auch auf einem möglichst, ich hätte fast schon gesagt, tagesaktuellen Niveau? Naja, eigentlich ist das heute fast schon die Anforderung. Das ist das, wo es zunächst bei vielen fehlt. Ja, also die Transparenz zu den Dingen, die innerhalb der IT passieren. Ich könnte mal sagen, sind diese Informationen zwar da, aber sie sind in vielen Fällen irgendwie fragmentiert oder sie sind zumindest auf viele Köpfe verteilt, dann auch teilweise redundant und dann überlappen sich manchmal diese einzelnen Informationsbestände und im Einzelnen dadurch, dass sie unterschiedlich aktualisiert werden, gibt es dann auch wieder irgendwelche Diskrepanzen. Es führt zu Abstimmungsnotwendigkeiten. Und das ist also lange Rede, kurzer Sinn. Hat man die Daten nicht, habe ich immer so den Eindruck, dann stochert man auch so ein bisschen im Nebel. Und dann hilft auch nicht, ich sage jetzt mal, eine IT-Security-Strategie, die dann eben sagt, ja, wir müssen unsere Crown Jewels schützen, ne? Und dafür braucht es dann entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, egal ob das jetzt technisch oder organisatorischer Art wäre. Also das ist das Erste, was ich glaube, was sehr oft fehlt. Ne? Also die erforderliche Transparenz, die fehlt vielen Unternehmen. Und jetzt kommt aber als Nächstes dazu, und diese Frameworks setzen natürlich darauf an, beispielsweise, jetzt nehmen wir mal NIST, dass man dann eben sagt, ja, also Nummer eins gibt eigentlich dieses Framework zum Beispiel ja vor, man muss sich um einen Prozess bemühen, der heißt dann eben Risk Assessment. Ja? Also das ist ein Prozess, der dann zum Beispiel eben dazu dienen soll, zu bewerten, wie kritisch ein System ist. Ja, so eine Art Business Impact Analyse sollte man dann machen. Ne? Also so, das gibt jetzt dieser Prozessform, also dieses Framework. Jetzt könnte ich natürlich sagen, also super, jetzt führe ich dieses Framework ein und etabliere diesen Prozess. Und da ich wirklich jetzt absolut erlebte Praxis, ja, dann habe ich dann tatsächlich für ein Unternehmen eine Richtlinie geschrieben und im Klein-Klein wirklich definiert, wie eine Business Impact Analyse durchzuführen ist. Ja, also dann gibt es ja verschiedene Parameter, ja, also was weiß ich, welche Auswirkung das eben auf die, ich sag mal, auf den generellen Betrieb hat, wenn das System nicht mehr verfügbar ist, welche finanziellen Implikationen sich daraus ergeben und welche Reputationseffekte damit ja vielleicht verbunden sind. Und kann man gegebenenfalls noch mehr Parameter finden. Ne? Und jetzt könnte ich eben hingehen und sagen, wenn das System eben dann eine Stunde nicht verfügbar ist, dann ist das vom Ausmaß her niedrig bis hochkritisch. Ne? Und wenn es eben einen Tag nicht verfügbar ist, genau das Gleiche bis hin zu einer Woche. Ne? Daraus ergibt sich so eine Business-Impact-Analyse. Habe ich im Übrigen auch auf dem YouTube-Kanal dazu mal ein entsprechendes Video aufgezeichnet. So, jetzt hat man das alles schön in Prosa gefasst. Ich habe dann auch, glaube ich, relativ innovativ so ein bisschen abweichend von den klassischen Richtliniendokumenten, die es dann eben bei dem Unternehmen gab, das Ganze mal über so eine RESI-Logik abgebildet, also so Responsible, Accountable, Consulted und Informed, wo man letztendlich, ich sage es mal, auch sehr bewusst dann eben diese Verantwortlichkeiten oder die Notwendigkeit zur Abstimmung oder zur Information eben auch nutzt, um jeweils das einer Person oder einer Rolle zuzuweisen, um dann zu sagen, na, also jetzt in dem konkreten Prozessschritt, zum Beispiel eben bei der Frage, wer ist eigentlich für die Durchführung einer solchen Business Impact Analyse verantwortlich, ja, dass man dann eben auch den Titel dahin schreibt, also wie zum Beispiel eben, das ist jetzt der Business Process Owner oder der Application Owner, der kriegt das R oder meinetwegen sogar das A, ja. Für responsible oder accountable. Jetzt mal unabhängig davon, was jetzt final dann in dieser Richtlinie drin stand, aber das war alles schön aufbereitet. Ich habe sogar sowas wie ein I/O-Modell, also Input-Output-Modell, dann für die Prozesse definiert, somit, was löst den Prozess aus, was ist die Zielsetzung, welche möglichen Risiken kann es in dem Prozess geben, was würde letztendlich als verstärkendes Element wirken, also um den Prozess entweder zu beschleunigen oder am Ende, ich sag mal, risikofreier durchlaufen zu lassen. Bis hin zu solchen Dingen wie Key Performance Indicators oder eben Outcome-Driven Metrics. Ne? So die klassischen schönen Sachen, die es jetzt eben gibt, um einfach auch nachzuweisen, jo, der Prozess ist gut gelaufen. So, haben wir alles zusammengeschrieben und das, wie gesagt, das habe ich jetzt nicht nur für das Thema Risk Assessment gemacht, aber natürlich gibt es in diesen Richtlinien dann immer so eine Liste von Verantwortlichen. Also was weiß ich, da steht dann eben drin, ne? Also grundsätzlich verantwortet das meinetwegen der CIO und das tröpfelt dann runter auf den Chief Information Security Officer und da gibt es meinetwegen noch sowas wie lokale Information Security Officer und was weiß ich, das gibt noch eine Einbeziehung von irgendeinem Administrator und bis hin eben zu dem Business Process Owner. So, alles schön aufgeschrieben, das Dokument ist, glaube ich, gefühlt zwischen 20 verschiedenen Ansprechpartnern zirkuliert worden, da gab es x verschiedene Abstimmungsrunden, alle haben da drauf geschaut und gesagt, endlich haben wir das mal. Ich meine, ich will mir jetzt nicht selber auf die Schulter klopfen, aber man kriegt so dieses Gefühl, ne? Alle klopfen einem dann eben auf die Schulter und sagen, toll gemacht, ist total super, finden wir top. Ne? Ging hoch bis, weil ja alle solche, nennen wir es mal so, Binding Documents, also alle, die so letztendlich einen verbindlichen Charakter haben, die vielleicht ja sogar Bestandteil von einem Arbeitsvertrag werden, die müssen dann eben auch vom Management freigegeben werden, bis hoch meinetwegen auch, also das heißt hoch, eher parallel dann auch noch von den Sozialpartnern, also Moment, einen Schluck trinken. Und dann eben auch vom Betriebsrat und so weiter. Ne? Also, alle haben das gesehen und fanden das super. Gut, dann haben wir dafür gesorgt, dass das Ganze veröffentlicht wurde und wie gesagt, das war jetzt nicht die einzige Richtlinie, weil wie gesagt, da ging es um die Einführung von NIST und in dem Zusammenhang habe ich dann eine Richtlinie geschrieben zum Thema Asset Management, zum Thema Training, zum Thema Disaster Recovery, zum Thema Disaster Avoidance oder Business Continuity. Naja, also ein ziemliches Sammelsurium. Wer nochmal wissen will, was man da eigentlich alles so an Richtlinien gegebenenfalls bräuchte, nochmal die Vertiefung zum Thema NIST anschauen. Da gibt es auch eine Tabelle dazu. Das sind so diese 5 Prozessbereiche und darunter so Einzelthemen. Und für die Einzelthemen, ja klar, dann gab es dann eben immer eine Richtlinie. So, und die ist jetzt am Ende, also die ganz, ganz klar, die zum Thema Risk Assessment, die ist dann veröffentlicht worden. Und da gab es dann oder gibt es dann eben in vielen Unternehmen, und das war bei dem Unternehmen jetzt auch nicht anders, dann am Ende eine Webseite und da wird die dann hingelegt. Ja. So, und da lag sie dann. So. Gut, jetzt gehen wir mal kurz mal eine Bedenksekunde hier. Also leider hat es noch länger gedauert als diese Bedenksekunde, bis das dann irgendwann mal jemand aufgefallen ist, dass eigentlich niemand wusste, dass diese Richtlinie da lag. Na klar, gab es am Ende die Abstimmung mit dem Leadership-Team. Na klar, gab es die Abstimmung mit dem Security-Verantwortlichen. All das ist passiert, aber eine echte Kommunikation gab es nicht. Und das ist jetzt sozusagen eins der nächsten Probleme, die ich sehe, die ganz oft dann in Unternehmen fehlt, ist eine vernünftige Kommunikation von solchen Themen in die, naja, wie heißt das so schön, also in die Belegschaft hinein, in die Gruppe der, ne, der Betroffenen. Egal welche, ich sag mal, Rolle das jetzt am Ende wäre, ich meine, kann das gegebenenfalls natürlich per Newsletter oder auf einer SharePoint-Site, ich meine, am Ende ist auch eine SharePoint-Site eigentlich ein Medium, wo die Mitarbeiter ja aktiv werden müssten, um da drauf zu gehen, um dann zu sehen, aha, da ist was Neues, da klicke ich mal drauf. Na, ich meine, so sexy ist so ein Thema jetzt auch wieder nicht, dass ich als Mitarbeiter dann jeden Früh dann erstmal mein Intranet aufmache und dann gucke, ey, super, ja, wieder mal eine Richtlinie, ne? Und dann muss ich mir die sofort von vorn bis hinten durchlesen. Dafür habe ich aber auch keine Zeit, ist ja auch alles viel zu anstrengend. Und ach, da hat wieder irgend so ein Vergeistigter da aus der Zentrale wieder irgendwie Gedanken gemacht, passt doch eh nicht. Ne? Hätte ich fast schon gesagt, gibt es so Abnutzungserscheinungen bei den Mitarbeitern teilweise ja auch, weil eben die Kommunikation schon in der Vergangenheit so schlecht war. So, also ein Kommunikationsproblem. Ich habe also letztendlich gute Ideen, vielleicht sind die auch total super gemacht, aber keiner weiß es, weil man einfach eben, ja, es nicht schafft, diese Information den Betreffenden, im Falle eines Falles ja, so am besten, sagen wir mal, im einfachsten Fall, das heißt im minimalsten Fall, dem zumindest zuzuleiten, der sich dafür verantwortlich fühlen müsste, ja. So, also lag sie da und eigentlich wirklich viel passiert ist nichts. Und dann gab es mehrere Abstimmungen auch mit Internal Audit, die gerade auch aus verschiedenen Gründen dann eben auch gerade im Fokus auf IT-Security letztendlich eben dort schauen, dass die Themen natürlich auch bei den Leuten ankommen, dass eben jeder weiß, was er da im Einzelnen für eine Verantwortlichkeit hat. Und da war die Feststellung halt da. Also keiner wusste was. Ne? Und das Schlimmste war auch noch, dass viele noch nicht mal wussten, dass es eben diesen zentralen Ablageort für diese Richtlinien gab. Auch das wurde nämlich nicht kommuniziert. Und also da muss man dann schon sagen, das ist dann schon, schwierig. Und hätte fast gesagt, von einem Unternehmen vielleicht auch manchmal fahrlässig, dass eigentlich solche Kommunikationskanäle nicht ausreichend gut gepflegt werden. So, also fassen wir nochmal zusammen, wo stehen wir aktuell? Also unklare IT-Security-Strategie, Problem. Nicht wirklich wirksame Kommunikationskanäle, Problem. Drittes Problem, ich hätte gesagt, naja, mein Gott, ich ziehe einfach mal weiter hier in diesem Beispiel. Gleiche Situation, oder das heißt zumindest gleicher Kunde. Selbst in dem Moment, wo wir dann versucht haben, dann über das interne, über das eigene Marketing, die ja eigentlich dafür da sind, Kunden da draußen über die Produkte des Unternehmens zu informieren, da mal gefragt haben, was sie denn uns an Services bieten könnten, einfach sowas wie internes Marketing zu machen. Ne? Und na, dann gab es natürlich auch noch, abgesehen von eben so einer Idee eines Newsletters, dann natürlich auch noch so Sachen wie, wir machen einfach obligatorische Sicherheitstrainings. Und als Teil dieses Trainings würde man dann auch auf solche Themen eingehen. Gut, das hat dann auch hier und da tatsächlich dazu geführt, dass man so eine Art, nennen wir es mal, Memory-Effekt hatte. Also die Leute hatten tatsächlich irgendwann verstanden, dass es ja eigentlich so etwas geben sollte wie einen Business Process Owner. Jetzt kommt das dritte Problem. Das Wissen war zwar da, aber die Verantwortlichkeiten waren nicht wirklich klar. Heißt also, selbst wenn wir es irgendwo hätten herbeigeredet oder herbeireden können, dass zum Beispiel ein System einen Verantwortlichen hat, war dieser Person das überhaupt nicht bewusst, dass sie diese Verantwortung nun hat und dass die auch damit einhergeht, zum Beispiel bestimmte Dokumentationen zu erstellen, nämlich eben zum Beispiel eine Risikobewertung des Systems. Und na klar, war dann die Reaktion darauf wiederum, also definieren wir das jetzt, also wir schreiben in gewisser Weise jetzt eben diese Verantwortlichkeit in Form einer Art Stellenbeschreibung auf und übergeben das dieser Mitarbeiterin und diesem Mitarbeiter und dann wird das schon. Naja, also ähnlich wie das bei dem Thema Kommunikation auch vielleicht dann eben eine gewisse Resistenz gibt, Neuigkeiten dann aufzunehmen, weil war ja in der Vergangenheit auch nicht so unbedingt hilfreich, was da eben aus der Zentrale kam, war auch da die ganz klare Erkenntnis, hier fehlt es ganz klar auch an der Motivation zur Veränderung oder an dem Wunsch, auch solche Veränderungsprozesse aktiv mit zu begleiten. Also es gab ein gewisses Beharrungsvermögen, so könnte man das vielleicht einfach mal, oder vielleicht auch eine Unsicherheit bezüglich eben dessen, was sich da jetzt an Veränderungen ergeben würde. Ne? Also die Leute kamen eben aus einem Status quo und jetzt hieß es plötzlich, du bist jetzt Business Process Owner und aus dieser Verantwortung heraus musst du jetzt eben das und das tun. Und jetzt ist das alles, ich sage jetzt mal, keine Rocket Science gewesen. Also zu bewerten, ob ein System beim Ausfall von einer Stunde, einem Tag oder einer Woche einen bestimmten Impact auf den Prozess hätte, das, ich glaube, da kann man mit gesundem Menschenverstand, ne, meine Lieblingsmethode, gesunder Menschenverstand, eigentlich relativ schnell zu dem Ergebnis kommen, ob das jetzt kritisch, weniger kritisch oder gar nicht kritisch ist. Ja. Aber das war gar nicht das Problem. Also die Leute, ne, hätten sie denn, ich sage jetzt mal, dieser Veränderung mit, oder wären sie dieser Veränderung gefolgt, wäre das sicherlich auch am Ende zu diesen Ergebnissen gekommen. Aber diese Unsicherheit bei den Kolleginnen und Kollegen hat dazu geführt, dass eben die Dinge wieder liegen geblieben sind. Ja? Also es gab gerade dann eben auch zu dieser Zeit massive organisatorische Veränderungen und ich glaube, diese Veränderung ging dann eben damit einher, dass die Leute sich auch so ein bisschen zurückgezogen haben und einfach mal abgewartet haben, was denn jetzt noch passiert. Und jede Aufforderung, sie jetzt hier sozusagen Initiative zu zeigen und die Dinge anzupacken und sich jetzt zu kümmern, das bemerkte man so eine gewisse Zurückhaltung. Und das ist, glaube ich, so dieser dritte Punkt. Also ich brauche sozusagen den Wunsch zur Veränderung. Also ich brauche diese Motivation. Also ich brauche im Falle eines Falles dann eben auch diese Grundeinstellung der Mitarbeiter, dass die bereit sind, solche Veränderungen mitzutragen. Ja? Und da sagen wir mal ganz klar, also wenn die Dinge nicht fehlen, also ich habe weder eine klare IT-Security-Strategie, ich habe also auch vielleicht keine optimalen Mittel und Wege der Kommunikation, um solche Informationen auch an die Betreffenden zu bringen. Die könnten ja motiviert sein, also lassen wir jetzt den dritten Punkt mal raus, wenn die motiviert sind, aber sie wissen nicht, dass sie es tun müssten, bleiben die Sachen ja auch liegen. Ne? Aber selbst wenn ich dann eben eine gute Kommunikation habe, die würde wahrscheinlich dann zwar bei den Leuten ankommen, aber dann landest du sozusagen im Kopf einer Person, die im Falle eines Falles gerade auf diesem Eingangskanal irgendwas anderes hört, aber eben nicht die Stimme, die dann sagt, jetzt kümmere dich mal bitte um die Risikobewertung deines IT-Systems so ungefähr. Ne? So, und das ist, glaube ich, der letzte Punkt, das Thema Kommunikation. Ich glaube, das kann man immer am einfachsten heilen. IT-Security-Strategie, naja, so ähnlich wie, ne, also Veränderung, ne, ist ja letztendlich auch die Neuausrichtung oder die Orientierung dessen, was man im Bereich Security macht für die nächsten 3 bis 5 Jahre. Also auch das ist ja auch mit Veränderungen verbunden. Und gerade der letzte Teil, der ja dann eigentlich sozusagen die effektive Veränderung repräsentiert, ja, also wirklich so bis runter auf die operativen Prozesse, da braucht es dann eben diese Motivation, die Grundeinstellung, Veränderung zu durchlaufen, aktiv mitzugestalten. Und da glaube ich tatsächlich, haben viele Unternehmen mittlerweile echt Herausforderungen. Und ich bin mir auch fast sicher, dass gerade jetzt die letzten 2 Jahre Pandemie da jetzt nicht unbedingt so hilfreich gewesen sind. Ja. Wenn man sich das mal so grundsätzlich überlegt, sind, glaube ich, viele Menschen da draußen, die einfach auch gewisse Zukunftsängste haben. Jetzt kommt auch noch der Krieg in der Ukraine dazu. Und das führt eben zu einer gewissen Zurückhaltung, also zu so einer Abwartung, also zu so einer Abwartungshaltung. Ne? Also mal sehen, was passiert. Warten wir noch mal 4 Wochen, warten wir noch mal 2 Monate. Und wer weiß, bis dahin ist ja sozusagen, wer weiß, was bis dahin schon wieder passiert ist. Es ist interessant eigentlich, weil ich sehe das gerade bei großen Unternehmen und ich habe schon für viele Unternehmen gearbeitet. Also ich kann ja auch sagen, also ich habe vor mehreren Jahren auch mal bei der Deutschen Post gearbeitet und dann gab es immer so einen geflügelten Spruch des Sekretärs von dem Bereichsleiter. Ich habe immer gedacht, der sollte ja eigentlich immer hinter seinem Chef stehen. Und das war von mir aus gesehen sozusagen der Chef. Und er hat immer gesagt, ja, oh mein Gott, nächste Woche treiben wir eine andere Sau durchs Dorf. Ne? Also das war so ein bisschen diese Einstellung, ach, lass die mal wieder reden. Da passiert dann eh nächste Woche wieder was, dann ändern wir die Windrichtung oder ändert sich die Windrichtung, dann fliegt man irgendwie woanders wieder lang. Ne? Also warum soll ich jetzt großartig da Zeit und Energie reinstecken? Bis nächste Woche ist das Thema eh wieder durch. Ne? Also so dieses, na, lass mal lieber liegen. Ne? Und damit hat man natürlich echt ein Problem, gerade in der Zeit heute, wo, ich sag mal nochmal, aufgrund einer veränderten Sicherheitssituation, einer veränderten Bedrohungslage, eigentlich Unternehmen wirklich richtig aktiv werden müssten, um sich vernünftig zu schützen. Ne? Und das Beispiel, was ich gebracht habe, das betrifft ein Unternehmen, was jetzt, glaube ich, schon, also das kann man jetzt wahrscheinlich für jedes andere Unternehmen auch irgendwo als Beispiel ziehen, mehrfach wirklich auch angegriffen wurde und da auch wirklich Schaden entstanden ist. Und Schaden jetzt nicht irgendwie 5,80 Euro, ne? Sondern da ging es wirklich ins Eingemachte. Da sind Daten verloren gegangen und standen Systeme über mehrere Tage nicht zur Verfügung. Das hat also tatsächlich richtig Geld gekostet. Ne? Und also jetzt, da gibt es, glaube ich, aber auch, also nochmal, bei dem Thema IT-Strategie, ich glaube, da kann man sich auch über externe Berater kann man sich gut helfen lassen. Und gut, man sollte eigentlich immer eine eigene Meinung haben, wo man mit Themen hin soll, aber manchmal fällt einem vielleicht ja nichts ein und dann ist auch gut, wenn man mal einen externen Dienstleister dabei hat. Thema Kommunikation, ja, selbst das könnte man auch, ich sag mal, mit mit ein bisschen guten Willen und Pack-an-Mentalität kriegt man das gegebenenfalls auch selber hin. Letzteres ist schwierig. Also gerade so Veränderungen in Organisationen, gerade wenn was eben, wenn man so dieser Wunsch der Veränderung dann von dem alten Management kommt, was ja vielleicht, Entschuldigung, manchmal auch die Ursache der aktuellen Situation ist, fehlt es dann vielleicht auch hier und da an Glaubwürdigkeit für diese Veränderung, ne? Ja, ich weiß nicht, was da jetzt wirklich ein guter Impuls wäre, um dieses Problem zu lösen, also die Ursache dieses Problems zu lösen, ne? Was ja so ein, sagen wir, fast schon so ein Mindset-Thematik ist, also so diese Grundeinstellung. Also ich glaube, das ist dann eben maximal dann so zu lösen, dass man vielleicht dann eben auch frisches Blut mal aus dem Markt zieht, in die Teams reinpackt, jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Führungsverantwortung, weil das wird vielleicht auch manchmal so als unfreundlicher Eingriff in die Organisation gewertet, ne? Also nach dem Motto, jetzt blockiert man auch noch meine persönlichen Entwicklungspfade. Aber trotzdem ab und zu mal tatsächlich doch ein bisschen Personal zu wechseln, um frischen Wind reinzubekommen. Also Menschen, die dann vielleicht noch nicht in diesen althergebrachten Konventionen denken und dort eben dann auch eine Veränderung mittragen wollen und dabei vielleicht dann auch die, nennen wir es mal, die bisherigen Platzhirsche mitziehen. Ja, und die vor allen Dingen dann vielleicht ja auch bremsen und vielleicht ja auch so einer Veränderung so kritisch gegenüberstehen, vor allem wenn sie dann vielleicht auch Meinungsführer sind, dass man sich dann auch von denen gegebenenfalls trennen muss. Und natürlich könnte ich jetzt hingehen und sagen, okay, dann nimmt man auch noch ein paar Externe mit dazu, weil gut, die sind ja sowieso sehr konventionsfrei, sind immer zielorientiert, ne? Also wenn ich einen Auftrag kriege, marschier los und in 2 Wochen bist du dort und dort mit dem Ergebnis, dann geht's halt los. Wenn ich mich dazu verpflichte und Geld dafür bekomme, dann ist das für mich ein Auftrag, ne? Und dann wird halt losgezogen, ne? Ich sag mal so, ich kriege halt kein Geld, wenn ich den Auftrag nicht erfülle. Ein Mitarbeiter wird immer noch sein Gehalt beziehen, ne? Also kann so ein Externer natürlich auch noch ein geeigneter Impuls sein, ne? Aber ich glaube, das Letztere, das lässt sich nicht so schnell lösen, weil das ist manchmal auch ein kulturelles Thema. Und dann muss man immer schauen, ob ein Unternehmen, ich sage es mal, eben auch eine passende Kultur hat. Und so eine Kulturveränderung zu begleiten, von außen ist sicherlich machbar, aber das braucht eben auch seine Zeit. Aber wenn man es halt nicht macht, ändert man aber auch nichts. Ne? Das wäre jetzt das Gleiche, wenn ich sage, auch all das ist anstrengend und all das kostet Zeit und kostet ja vielleicht gegebenenfalls auch Geld. Soll jetzt nicht wiederum sozusagen genau das gleiche Argument sein, was dann interne Mitarbeiter ziehen, um eben auch sich nicht selber ändern zu müssen. Ne? Aber ich glaube, da muss man immer mal schauen, was dann wirklich ein guter Anknüpfungspunkt ist. Aber wenn halt diese Dinge fehlen, dann kann ich noch so ein schönes IT-Security-Framework haben. Dann kann sich das einer an die Wand nageln und kann dann meinetwegen, gibt ja zum Beispiel auch ISO 27001, kann sich danach zertifizieren lassen. Und ich bin selber auch innerhalb der ISO, in der Arbeitsgruppe für die ISO 19770. Also ich weiß, dass diese Normen alles andere als unbedingt jetzt total praktikabel sind. Ja? Also das ist alles auch ein bisschen Theorie. Ja? Aber nichtsdestotrotz, man macht es dann halt und was macht man oder warum macht man es? Nicht, weil am Ende wirklich das jetzt einen echten Mehrwert für das Unternehmen bringt, weil man am Ende nur diese Plakette an die Wand nageln will oder die Urkunde, um damit Kunden zu sagen, hey, ich kann's. Wenn man dann letztendlich mal hinter diese Urkunde schaut, dann sieht man eben, ne, dass sich da, ich sage es mal, leider eben leerer Raum bei vielen Unternehmen befindet. Ne? Ich will das jetzt nicht so schlecht reden. Ne? Also nochmal, diese Frameworks haben ganz klar ein Ziel, die haben einen Wert. Aber sie müssen eben auch, sagen wir mal, dann tatsächlich auch so eingeführt werden, dass sie wirklich Bestandteil der Kultur werden. Ja? Also dass Mitarbeiter final verstehen, wie wichtig es ist, sich hier eben entsprechend sicher zu verhalten. Dass es eben nicht normal ist, auf eine E-Mail, wo drin steht, sie haben 50.000 Euro im Lotto gewonnen, klicken Sie bitte auf diesen Link, dass man dann da drauf klickt, sondern dass die Leute genau wissen, das ist jetzt was Falsches, das tue ich jetzt nicht. Oder dass ich eben nicht einfach meine Zugriffsdaten mit jemand anderem teile oder einfach Sachen aus dem Netzwerk vom Unternehmen runterlade. Dass es also wirklich für normal angesehen wird, sich so zu verhalten, wie das Framework es auch vorgibt. Und das erreiche ich eben nur, indem ich es nicht als reine Methode oder als theoretisches Konzept im Raum stehen lasse, sondern dass ich eben anfange, darauf hinzuwirken, wirklich, es wird ein Teil der organisatorischen DNA. Und ich glaube, damit kann man wirklich am Ende viel erreichen. Und ja, nochmal Veränderungsprozesse hin oder her. Aber wenn ich so eine Art Grundsatz oder so ein Basiswissensschatz habe, der für alle Mitarbeiter dann da ist, ja, und eben auch, sagen wir mal, so eine Art, ja, Verhaltenskodex fast schon existiert, ja, so nach dem Motto, ey, du kommst hier nicht rein, wenn du nicht also mindestens genau die gleiche Einstellung zur Sicherheit hast wie wir. Ja? Ich glaube, dann hat man eigentlich, dann hat man es geschafft und dann machen solche Frameworks umso mehr Sinn. Ja, das mal in etwas längerer Ausführung und wahrscheinlich auch mit der ein oder anderen Anekdote. Ich hoffe, dem ein oder anderen helfen diese Ideen auch in der eigenen Planung, eben zum Thema IT-Security-Frameworks. Ich freue mich auf das nächste Thema und verbleibe bis dahin mit den besten Grüßen. Euer Jan.